Hey, hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zur Ausgabe 199 des Wayne Podcasts. Mein Name ist Marco Jank und ich bin der Host in dieser Sendung. Diese Ausgabe ist ein bisschen speziell, muss ich mal sagen. Also wie gesagt, ich habe gesagt, 199 Sendungen. Für den Gast, den ich jetzt hier habe, ist das sicherlich gar nicht so viel. Für mich ist es schon eine ganze Menge, weil da eine Menge Arbeit drin steckt. Aber die ist heute ganz besonders. Ich hätte jetzt irgendwie sagen können, wir machen die Ausgabe 200, aber nee, 199 passt auch ganz gut. Ich habe nämlich heute den Philipp Westermeier zu Gast und ich habe unglaublich viele Fragen an Philipp. Aber erstmal herzlich willkommen, lieber Philipp. Schön, dass du da bist und dass das mal nach so vielen Jahren irgendwie doch geklappt hat.
Ja, danke dir, Marco. Also für die Einladung, aber auch für die, ich sag mal vorab, für die Inspiration, denn ich verfolge schon echt lange, was du machst und das hat mich in den ganz frühen OMR oder damals ja noch anders benannt, schon auch mit veranlasst, selber mal was zu probieren, muss ich echt sagen.
Mhm. Kann man sich ja gar nicht mehr so vorstellen, da werden wir nachher auch nochmal drauf zu sprechen kommen, dass du da so Inspiration von mir hattest, wo ich so das Gefühl habe, dass irgendwann die Tuchfühlung bestimmt abgerissen ist. Also ich will dir nur einfach mal so ein Vortisch geben. Wir haben natürlich so eine, oder auch den anderen Leuten da draußen einfach das mal mitteilen. Ich glaube, wir hatten so ein, wie viele Leute in der Online-Marketing-Szene, so eine gewisse Deckungszeit, wo wir Ähnliches gemacht haben, vielleicht nicht technisch ähnlich, aber so in derselben Szene, in derselben Bubble unterwegs waren. Und daraus beide so die Idee gehabt, am Ende des Tages anscheinend ein Event zu machen. Und ich habe die Campings gemacht, du hast die OMR gemacht und angefangen hat
du warst
das
früher. Du warst vor
ja,
mir.
Ja, 2009. Also du warst zwei, ich habe es jetzt nochmal geguckt, 2011 habt ihr angefangen, ne?
Genau. Und ich war, meine ich, schon 2010 oder so zum ersten Mal auf der Campix damals, irgendwie am Müggelsee, weiß ich noch genau. Und es waren ja auch viele da schon da. So André Alper lief da rum, Pip Klöckner damals auch schon irgendwie in Weste und Krawatte und so, wo man sich dachte, was ist mit ihm los? Also diese Szene war schon da. Und du hast da auch so diese Breakout-Räume gehabt. Und klar, man hat dann so geguckt, wie macht er das denn eigentlich? Und das hat auch mit dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, das traue ich mir auch zu.
Genau, und dann kam ja irgendwie diese Überschneidung. Wir haben beide irgendwie Events gemacht und aus meiner Sicht, ich will jetzt einfach mal die Psychologie ein bisschen mit reinnehmen, ist das schon ja so ein Werdegang gewesen von, okay, wir haben mal beide dasselbe gemacht, dann ist es bei dir positiv eskaliert. Wir waren immer noch relativ beschränkt. Das lag auch daran, dass die Beschränkung auch in meinem Kopf stattgefunden hat, weil ich ja nebenberuflich damit angefangen habe und nebenberuflich ist halt noch ein bisschen anders, als wenn du da ein richtiges Startup draus baust. Und dann lief es so ein bisschen auseinander, dass ich gemerkt habe, okay, jetzt ist der Philipp da total erfolgreich, der traut sich was, der geht hier in neue Location, der geht in die Messehalle, der wird immer größer. Und dann will ich einfach nur mal die Psychologie sagen, da ist so ein Werdegang in der Persönlichkeitsfindung und da waren Punkte von Neid bestimmt mit drin und Punkte von Unverständnis. Und wie hat er das jetzt gemacht und warum hat er das jetzt gemacht? Und diese ganzen Punkte, die würde ich ganz gerne heute mal so ein bisschen so nach dem Sesamstraßen-Modell, nämlich wer nicht fragt, bleibt dumm, einfach mal ein bisschen auseinandernehmen. Sag mal erstmal grundsätzlich, warum hast du dich überhaupt für Event entschieden? War das für dich auch damals so ein Bereich, so ein Herzblutding oder hast du da gesehen, dass im Eventbereich was geht?
Also man muss sagen, ich bin schon immer sehr, sehr inhaltlich aufgewachsen, wenn man so will, ne? Mit Lokalsport, Journalismus, Radio, in der Breite jetzt, ne? Und dann halt Gruner und Jahr, damals Zeitschriftenverlag, hab da so Inhalten immer schon Spaß gehabt in verschiedensten Formen und bin dann irgendwie ja auch in das SEO reingekommen, so ein bisschen über die inhaltliche Komponente, hab dann gemerkt, naja, das ist aber eine auch durchaus technische Sache, die mir gar nicht so liegt, wo ich dann meinen Partner hatte, wo ich das natürlich mir auch angelernt habe und auch das ging ja nicht ohne, aber wo ich immer schon merkte, da bin ich nicht so stark wie andere. Ne, da war ich schon, wusste ich schon immer, also auch jemand wie du in der frühen Phase oder auch ein Alper oder ein Klöckner oder so oder noch ganz viele andere, ich konnte immer eher über die Inhalte kommen und die waren technisch stärker, waren in diesem ganzen Cookie-Game, was da alles dann noch später kam, immer viel, viel näher dran, hatten da eine höhere Affinität auch schon zu. Und so war ich dann in dieser Szene und habe mich dann gefragt, okay, was kann ich denn noch beitragen, außer dass ich jetzt irgendwelche Seiten mache und mit meinem Partner Tobias damals irgendwie Projekte starte und dann mich darauf verlasse, dass er das technisch hinbekommt und ich das inhaltlich mache. Und so war halt so ein Event irgendwie auch was Inhaltliches. Und es war ja, das Feld war ja weit offen. Es gab ja kaum jetzt etablierte Events, deins und noch ein paar weitere, aber es gab ja nichts Größeres. Und dann dachte ich, okay, dann gehe ich jetzt mit meinem da rein, probiere das einfach mal, da so über die Inhalte, das hat mir einfach Spaß gemacht. Es war einfach sehr, sehr meine Leidenschaft, das dann irgendwie so Leute zu befragen, zu verstehen, wie das so funktioniert, da mal ungewöhnliche Menschen auf die Bühne zu ziehen, so in der frühen Zeit. Und das hat mich also hingelockt, aber auch natürlich nicht in der Erwartung, dass das ein ernsthafter Job werden könnte in der heutigen Größe. Das war ja niemals mein Plan oder so. Ich dachte immer, das ist ein Beitrag, aber eigentlich lebt man von verschiedensten SEO-Projekten so, ne? Oder von Content in zweiter Reihe. Also wir haben da ja teilweise auch Sachen gemacht. Du weißt ja auch noch früher die Post-View-Phase, irgendwie Banner-Arbitrage-Sachen gemacht und sowas. Das war ja der Kern. Ne? Und da kamen wir eigentlich wir alle so ein bisschen her, dass da war auch die Möglichkeit, überhaupt eine Firma zu bauen und Geld zu verdienen. Content war da ja gar nicht so im Brennpunkt, aber es war halt mein Ding. Und so war das in meinem Kopf damals, dass ich vielleicht dieses Hobby hatte und diese Lust hatte, das nochmal zu probieren. Ne? Einfach weil die anderen Sachen, da war ich auch im Vergleich zu anderen nicht gut genug, nicht leidenschaftlich genug vielleicht. Wenn ich mir überlege, wie damals André da reingegangen ist, irgendwie in die Technik auch und so, das habe ich auch nur bis zum gewissen Moment überhaupt nachvollziehen können. Irgendwann dachte ich mir, gut, das muss bei uns Tobias regeln. Ich kann hier nur Texte machen. Ne?
Lass uns mal ein bisschen in deine Vergangenheit, also in deine Entwicklung irgendwie nochmal blicken, weil das, glaube ich, im Laufe des Interviews noch relevant sein dürfte. Hattest du denn früh als Person, als Mensch Kontakt zu Unternehmertum grundsätzlich? Also zielt die Frage darauf, dass man ja sich an große Beträge, die Unternehmertum ja irgendwann mit sich bringt, Preisfindung, irgendwie eine andere Relation als dem, was man privat Geld ausgibt, dass du da irgendwie Touchpoint hattest in der Familie, wo du dich schon frühzeitig dran gewöhnen konntest, dass Business anders funktioniert als privat?
Ja, also mein Vater war auch Unternehmer, war leider nicht sehr erfolgreich. Das heißt, ich habe das immer auch erlebt als sehr hart leider, mit bis hin zu wirklich auch Klinikaufenthalten, Pfändungen, also das war schon eher so die harte Schiene, auch jetzt nichts Großes, da waren jetzt nie irgendwelche Firmen mit mehr als 10, 15 Leuten oder 20 Leuten vielleicht mal, die er da gebaut hatte, in verschiedenen Versuchen so. Dennoch war das bei uns da. Bei uns in der Garage vom Haus standen dann irgendwelche Marmeladen und irgendwelche Reste von irgendwelchen Geschenkartikelläden, die wir mal hatten oder von irgendwelchen Weihnachtsmarkt versuchen. Also das war schon so irgendwie da, aber es war jetzt auch ehrlicherweise nicht so richtig positiv. Gleichzeitig habe ich natürlich immer so die Welt neugierig beobachtet und schon auch war dann mal eine Weile in den USA gesehen, dass naja, da die Leute, die da was bewegen, das ist Unternehmer, das ist ganz positiv und da passieren dann die Ausnahmelebensläufe, die kommen dann doch häufig durch Unternehmertum. Und das habe ich dann da schon auch so gesehen und das hat nochmal das anders für mich geframed. Und dann der letzte Impuls, wahrscheinlich selber was zu probieren, kam aber dann daraus, dass ich diese echte tolle Situation hatte. Ich war Assi bei einem Großverlag, Gruner und Jahr damals, vom Chef, in der Phase, als es StudiVZ und all diese Dinger gab und konnte sozusagen von der Seite aus sehen, wie das gemacht wurde. Die ganzen Gründer mal kennenlernen. Damals wollten ja, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, alle ihre Startups an Verlage verkaufen. Ne? Weil die Verlage waren so die typischen Exit-Kandidaten und dann kamen auch die SEOs damals irgendwie mit Badelatschen, weiß ich noch, irgendwie Thomas Promny in den Verlag reingelaufen und da waren da teilweise Leute im Anzug und alle mit Krawatte unterwegs und man dachte, was ist denn mit dem los? Was nimmt er sich heraus hier in Badelatschen? Aber der war halt so irgendwie erfolgreich schon und auch unabhängig und auch so ein bisschen diese Attitude, irgendwie, ich mach mein eigenes Ding. Das hat so den letzten Touch dann bei mir gegeben, okay, versuch's doch mal, guck doch mal dahin, das könnte doch ein neues Feld sein und eine Alternative zu dem, jetzt die nächsten 20, 30 Jahre hier im Verlag zu versuchen hochzukommen. Weil Assi ist mal ein guter Einstieg, aber man ist dann trotzdem am Ende, erstmal fängt man ja unten an, meistens. Und so habe ich dann geguckt und das ist so ein bisschen so meine verschiedenen Berufsmodelle, die es gab. Also ja, auch schon in der Jugend irgendwie da, aber jetzt nicht mit irgendwie mit Erfolg leider und mit großem Selbstbewusstsein oder so.
Aber würdest du jetzt sagen, dass dieser Umgang mit den doch größeren Zahlen im Unternehmertum eher aus deinem Elternhaus jetzt gekommen ist oder eher Gronaut
ja
oder?
Ja, eher Letzteres. Also ich habe mal meinen Vater gefragt, tatsächlich irgendwie vor ein paar Jahren schon, was er in seinem erfolgreichsten Moment mal auf dem Konto hatte. Mhm. Und er sagte, glaube ich, 500.000 D-Mark oder so. Also das ist natürlich schon auch sehr viel Geld, auch vor allem für die damalige Zeit. Am Ende ist davon nicht viel geblieben leider oder nichts geblieben. Aber es ist natürlich, wenn man so guckt, was dann später bei StudiVZ und Ähnlichem für Beträge teilweise da schon eine Rolle spielen, was heute für Beträge eine Rolle spielen, irgendwie bei Firmengründung oder alleine, das ist natürlich dann nicht mehr so viel. Ne?
Weil bei vielen Leuten, das stelle ich schon fest, also ich habe eine Menge mit Gründern zu tun, mit Jungunternehmern, mit Freelancern auch. Und da merkt man schon denselben Weg, wie es bei mir auch so war, dass man im Elternhaus eben sehr stark vermittelt bekommen hat, du sollst keine Schulden aufnehmen zum Beispiel. Ne? Also so ein und was ja im Unternehmertum, wenn man da reinschnuppert, schon anders sein kann, wenn man so ein goldenes Nugget sieht, dass man dann all in geht und dann sagt, okay, jetzt riskiere ich einfach mal was. Diesen Switch mitzubekommen, das ist ja für viele Geschichten und Gründungen schon wichtig, diesen Switch im Kopf hinzubekommen, dass das anders funktioniert.
Also den habe ich aber eher später aufgesaugt, dann durch das Beobachten, frühe Lesen von Gründerszene gab es ja damals und verschiedene Blogs, weiß nicht, Förderland und deutsche Startups, da bin ich halt auch dann groß geworden und das hat mich dann eher inspiriert. Aber ich gebe dir vollkommen recht, es gibt verschiedene Switches. Der eine ist sozusagen überhaupt das Risikobereitschaft, der andere ist auch generell einen positiven Blick auf Unternehmertum überhaupt zu haben. Ich habe den halt ein bisschen aus USA und ein bisschen aus dem passiven Erleben der damaligen Erfolgsphase Web 2.0 oder so bekommen und war aber eigentlich auch geprägt von einem Umfeld, das trotz meines Vaters irgendwie bei mir im Kopf immer so war, und das ist, glaube ich, in Deutschland üblich, so selbstständig heißt selbst und ständig. Also bloß nicht. Ja? Also das ist so eher so, bleib mal weg davon, das machen nur die Verrückten. Also wer will schon selbst und ständig arbeiten? Und das willst du doch nicht so. Und dann zu verstehen, naja, dass man sich vielleicht über diese sozusagen dieses Klischee und dieses Bauernschleue so ein bisschen hinwegsetzen kann und dass natürlich in der Selbstständigkeit auch viel positive Sachen liegen und nicht nur ständiges Arbeiten, nämlich auch Freiheit und die Möglichkeit auf etwas überdimensionalen Erfolg im Vergleich zu dem, was vielleicht sonst vorgesehen gewesen wäre, die Möglichkeit auf einen ungewöhnlichen Lebenslauf, all das ist da ja auch drin, aber das sagt halt keiner, sondern bei mir war der Spruch eher so selbstständig im Kopf. Ne?
Jetzt könnte ich jetzt die ganzen Stufen durchgehen, wie sich die OMR entwickelt hat. Ich habe in der Vorbereitung das hier zwar aufgeschrieben, ich glaube, das macht aber nicht so richtig viel Sinn, weil die Frage, die ich eigentlich an dich habe, ist, es gibt ja immer, also Sachen, die für mich interessant waren immer die Wechsel der Location. Ich glaube, für jede Veranstaltung sind das so die marginalen Momente, die auch großes Risiko beinhalten. Und ich will jetzt einfach mal nicht von 2011 auf 2012 gehen, wo ihr ja in die große Freiheit gegangen seid. Da wäre höchstens die Frage, warum so eine Szene-Location, wenn du dann den Promni in Badelatschen auch schon irgendwie gesehen hast, dass das nicht funktioniert?
Ich wollte am Ende was, vor allen Dingen irgendwie was Günstiges produzieren. Ne? Also ich meine, du musst jetzt in so ein Hotel anzumieten oder die Sachen, die damals alle so vergleichbar gewesen wären, wären auf jeden Fall teurer gewesen. Man muss sagen, die große Freiheit war halt eigentlich eine Variante, recht cool rauszukommen und trotzdem günstig um die Ecke zu kommen oder durchzukommen, weil die Location ist normalerweise tagsüber kaum bespielt, also fanden abends Konzerte statt und dann kamen wir da an und haben zu den Leuten gesagt, Mensch, wir würden die gerne tagsüber mieten, wir würden da morgens um 5 gerne rein und wir bringen auch selber Stühle mit und leihen uns da Stühle und bestuhlen die selber. Da dachten die, ja gut, die sind halt irgendwie ein bisschen verrückt, aber die Kohle nehmen wir mit. Und das war für uns total charmant und hatte dann auch gleichzeitig noch den Zusatzcharme, dass natürlich unsere Gäste auch dachten, Mensch, ja, das ist jetzt mal was anderes und ich gehe gerne mal auf den Kiez und viel lieber als jetzt in die nächste, sagen wir mal, so ein bisschen organische Hotel- oder klassische Konferenzraumsituation. Und das hat mir auch schrittweise immer die Augen geöffnet. Ich wusste das ja teilweise vorher auch nicht. Ich habe dann aber nur gemerkt, wie die Reaktion darauf ist und auch vor allem, wie die Gestaltbarkeit ist. Da konntest du da irgendwie einen Popcorn-Automaten hinstellen oder musstest du den sogar vielleicht hinstellen, damit man nicht mehr so das erbrochene vom Vorabend gerochen hat, dann hast du da irgendwie Popcorn reingestellt, dann rauchst du besser. Ne? Und so war ich dann selber angekommen in so einer, wir gestalten es mal selber, man kann viel mehr machen, man ist außerhalb des normalen Konferenzpfades aufgrund der Location, aber vor allen Dingen getrieben sicherlich auch von der Kostenseite.
Dann war ja dieser Switch zum Stage-Musical-Theater rüber. Ja. Das war für mich so der erste Punkt, wo ich gedacht habe, oh, das ist ja bestimmt der Kostenapparat. Ein bisschen beschäftigt man sich ja als Veranstalter auch damit. Das ist jetzt nochmal eine andere Hausnummer. Du gehst ja jetzt dieses Risiko ein, du machst eine Kalkulation vielleicht, aber weißt ja nicht, ob es so angenommen wird oder nicht. War das für dich immer klar, dieses Risiko nach amerikanischem Vorbild einzugehen, oder wo hast du jetzt die Sicherheit hergenommen, oder war die gar nicht so teuer, die Stage-Arena?
Nee, die war auch tatsächlich dann ein bisschen bei der Trick auch wieder. Wir gehen da tagsüber rein und die Vorstellungen sind abends. Mhm. Und das war jetzt auch nicht so vorgesehen, dass da tagsüber irgendwelche Business-Veranstaltungen, das sind wir ja bis heute im Kern, stattfinden, sondern es war ja abends eigentlich das König der Löwen Musical Theater und das stand tagsüber dann aber auch eher leer und deswegen haben wir da, ich weiß nicht mehr, was wir bezahlt haben, aber nichts, was mich jetzt komplett hätte schlaflos machen müssen, sondern da wusste ich, die Tickets werden wir schon verkaufen, um da die Miete uns zu leisten, weil die waren nicht so krass. Wir haben teilweise einmal im Jahr, in einem Jahr, wo wir da waren, weiß ich noch genau, da haben wir fast mehr Strafe bezahlt als Miete, weil da irgendwie dann tagsüber, da hatten wir doch immer so diese verrückten Acts mit Deichkind und so, die sind da rumgefahren mit ihrem Schlauchboot dann tatsächlich in der Stage, haben dann da mit so einer Konfettikanone rumgesprüht und dann lag da überall Konfetti und wir wussten genau, wir müssen um 18.30 Uhr dieses Ding besenrein übergeben, damit da abends die Musicalgäste rein können und das haben wir dann halt irgendwie nicht ganz geschafft und dann kamen da abends wohl Musicalgäste und werden sich noch über Konfetti gewundert haben. Das hat uns dann aber nochmal irgendwie 15.000 Euro Vertragsstrafe gekostet. Das war so die Dimension und das war dann handelbar. Also ich musste da, will mich da jetzt nicht im Nachhinein größer oder mutiger machen, als ich war. Das war vom Risiko
überschaubar,
gar nicht so krass. Ja.
Okay, und dann kommen wir nochmal auf dieses Werteraster zurück. Du hattest ja jetzt natürlich diesen ganzen Vortisch irgendwie von Gunnar und Ja oder aus Amerika, aber dennoch musst du ja mit so einer neuen Location immer auch gucken, wie sind die Ticketpreise, wie sind die Sponsorenpreise, wie hast du dich an das Thema rangetastet, weil das ist ja nicht so eine Kalkulation, die man an der Uni irgendwie lernt, sondern.
Absolut, also das am Ende muss man wirklich sagen, da ging es mir, glaube ich, wie dir auch, es war halt auch lange, Gott sei Dank, ein Hobby. Das heißt, wir hatten keinen Businessplan, es gab keine Erwartungen und mir war zum Teil auch gar nicht klar, dass man da jetzt durch Stände was machen kann. Ich habe immer gesagt, ja klar, wir verkaufen Tickets, das war bei unseren Seminaren vorher oder die ich da auch gemacht hatte, ja auch schon immer so, wir gucken aufs Ticket. So, und dann kam halt mal jemand auf mich zu inbound, noch zu Zeiten der großen Freiheit und sagte, ich weiß noch, hier, ich glaub, das war Zeolytics damals oder so, sag mal, wir hätten hier 250 Euro, wir würden hier jetzt so ein Roll-Up aufstellen, wäre das okay? Und ich so, na gut, haben oder nicht haben, dann sollen sie halt aufstellen, dann nehme ich die. Und so habe ich dann aber dann angefangen, gut, die zahlen 250, lass mal überlegen, wir kriegen vielleicht doch irgendwie, wenn wir es häufiger machen, 500, und dann machen wir da vielleicht irgendwie 10 Stück von. Und so bin ich da so schrittweise dann da mich da reingefummelt, ohne jetzt irgendeine theoretische Überbau oder eine langfristige Erwartung. Und dann ist es mit jedem Jahr, wir sind die Sachen wieder ein bisschen klarer geworden. Und wir mussten uns ein bisschen anpassen und dann haben wir uns das immer so schrittweise ein bisschen weiterentwickelt. Aber haben eigentlich so Learning by Doing gehabt.
Ja. Also, weil du hast ja immer den Schritt dabei, dass die Leute auch die Preise ab irgendeinem Punkt nicht mehr annehmen. Ich glaube, gerade in der jetzigen Phase sind wir vielleicht an so einem Moment, würde ich jetzt mal aus meiner Erfahrung sagen, wo man vielleicht nochmal ein bisschen umdenken muss. Aber für mich war immer so ein klassisches Beispiel, auch abseits von der OMR, das, was der OM-Club da mit Randolph gemacht hat. Wo ich reingekommen bin, also selbst als Veranstalter und gedacht habe, okay, der mietet jetzt hier eine mega Riesenhalle, stellt da einen Autoscooter rein, Bungee-Jumping und alles for free und irgendein Sponsor musste der bezahlt haben. Also und da war ja ein Hauptsponsor, aber ich war persönlich überhaupt gar nicht in der Lage eigentlich, weil ich vielleicht auch, wissen ja einige, früher mal Polizist war, mit meinem Werteraster anzunehmen, dass irgendeiner, die jetzt 500.000 Euro gibt, um das da irgendwie zu wuppen, ist völlig fern meiner Denkrichtung gewesen.
War für mich auch überhaupt gar nicht klar. Also wir haben jetzt heute bei uns Kunden, das ist jetzt ja auch keine Überraschung, die da bei uns im sechsstelligen Bereich auch Pakete einkaufen und da auch einen Wert für bekommen und auch sehen über Jahre jetzt. Aber das hätte ich natürlich niemals gesehen. Und ich meine auch da, ich bin mit Randolph
auch groß. Hast du dich dann auch gewundert in der Phase noch, wie ihr das
tobt? Absolut, absolut. Ich habe mich genauso gewundert und irgendwie auch, also es war so auch gerade für Randolph, der war ja auch noch ein paar Jahre vor mir, muss man sagen, mit dem OM-Club abends bei der Demexco, auch im Bootshaus da und so. Das war auch sogar eine Bewunderung, wo ich dachte, krass, der war dann auch so ein Gastgeber, der da teilweise, ich weiß noch, in irgendwelchen farbigen Kostümen kam dann da entgegen und begrüßte die Leute da vor diesem Bootshaus stehend. Und zwei Jahre später saßen wir in dem Bootshaus, weil er das nicht mehr machen wollte. Und dann haben wir uns halt gemietet und ich dachte, jetzt bin ich in denselben Schuhen, war selbst überrascht darüber habe dann aber auch verstanden, naja, guck mal, jetzt kommen halt Leute, rufen an und sagen, sie würden gerne ergänzen zu ihrer, weiß ich nicht, Demexco-Präsenz noch irgendwie da bei uns irgendwie eine Loge buchen für und hätten von Randolph gehört, das kostet im Vorjahr 15.000 Euro, ob wir es auch machen können. Ich so, ja, das können wir auch machen. Also das ist wirklich hartes Learning by Doing, weil es natürlich für viele Sachen gibt es Kosten, aber es gibt jetzt auch nicht so viele Marktpreise. Die waren mir damals nicht bekannt. Ja.
Also hast du es faktisch, aber was denkst du, was bei Randolph das war? Einfach frech und Reichweite, also Reichweite.
Der war natürlich unternehmerisch schon auch nochmal eher generell erfahrener damals als ich, würde ich sagen. Der hat ja dieses, ne, mit seinen Online-Projekten Gulli und so schon auch irgendwie Geld verdient gehabt. Und der hat, glaube ich, auch noch mehr so Chuspe, zu sagen, okay, mache ich jetzt einfach. Und dann ist ihm das wahrscheinlich aber genauso ergangen wie uns beiden auch. Er hat das dann einfach mal gemacht, so aus. Das war ja damals vom Gefühl her, ein Online-Event zu gründen, fast wie eine Abi-Party, weil man kannte die Branche, man wusste, für wen man es macht. Das waren jetzt nicht irgendwelche wildfremden Leute, man kannte die Firmen. Wir waren ja alle, du, Randolph, ich, sind ja aus dieser Szene. Also es ist nicht so, dass wir da irgendwie von irgendwo hergekommen wären, aus einer Veranstaltungswirtschaft und hätten gesagt, okay, spannender Markt, da gehen wir jetzt rein, wir kennen zwar keinen, aber es sieht irgendwie interessant aus. Wir wussten ja eigentlich innerlich, was da passiert und wer das alles so ist und haben dann für die da eine Veranstaltung gebaut und das ist ihm genauso zugefallen, glaube ich, wie uns. Ja.
Und dann war ja nochmal der Wechsel, auch wenn der jetzt zur Stage ein bisschen undramatischer war, als ich mir vorgestellt habe, der Wechsel in die Messe. Und alles, was ich nur mitkriege mit großen Locations, wir haben ja auch mal die Marketing Underground hier in Berlin in der Arena gemacht, das war schon, für uns war es zumindest eine ganz schöne Hausnummer, weil die Beträge deutlich angestiegen sind.
Absolut.
Und wir hatten nur mal ein bisschen die Fühler ausgestreckt in Richtung auch Berliner Messe. Das ist schon ein anderer Tobak. Erstmal ist der Umgang ganz anders, das, was du jetzt beschrieben hast, zu, oh, ich rede da mit irgendeinem von der großen Freiheit, zu diesem Business-Style, durchskalierten, meist staatlich geförderten Geschichten. War da mehr Druck da, mehr Schiss da und mehr Mut da, um diesen Wechsel zu machen?
Das war schon anders, ne? Das muss man wirklich sagen. Also auf der einen Seite sind wir da auch ein bisschen reingedrängt worden, weil es durchaus die Nachfrage gab und ich konnte halt sehen, ne, wir haben es regelmäßig, das Stage-Theater da ausverkauft und ich wusste, okay, da wäre sogar noch mehr gegangen. Wir haben dann häufiger das sozusagen auch dann gar nicht alle so viele Tickets verkauft, wie wir vielleicht hätten verkaufen können, weil die Location begrenzt war, da waren feste Sitzplätze drin und so. Das heißt, ich hatte da so ein bisschen Mut, weil ich dachte, okay, da kommt schon noch ein bisschen was mehr, wenn man nur die Location dafür hat. Und dann war es zumindest so, dass die Messe, dass man sich da reinhangeln kann mit nur einer Halle, zumindest mal, oder am Anfang mit zwei Hallen haben wir es dann gemacht. Aber ich gebe dir vollkommen recht. Also wir haben da eine andere Welt kennengelernt. Ich habe für Müllentsorgung, glaube ich, im ersten Messejahr gedacht, das darf doch wohl nicht wahr sein. Da habe ich, glaube ich, für Müllentsorgung nach dem Event 20.000 Euro bezahlt. Und im Jahr davor, in der anderen Location, habe ich mit meinen Kollegen den Müll irgendwie selber zum Recyclinghof gefahren und hatte da irgendwie, weiß nicht, musste da irgendwie 300 Euro bezahlen oder sowas. Also das geht doch gar nicht. Aber was uns das auch sicherlich ermöglicht hat, war dann irgendwann das Vertrauen von Ausstellern, dass sie das auch mitmachen würden. Also, dass wir immer mehr auch so ein Ausstellerumfeld aufgebaut hatten, wo die uns gesagt haben, Mensch, ja, wir würden da jetzt mit reingehen und würden das mitprobieren.
Also habt ihr das vorher abgefragt? Oder?
Ja, schon auch natürlich versucht zu verstehen, wie ist denn das? Traut ihr euch einen Standbau zu? Weil das ist ja für Aussteller was ganz anderes, irgendwo ein Roll-Up hinzustellen und einfach morgens hinzukommen, als jetzt irgendwie vorab dann einen Stand hinzubauen. Und mittlerweile gibt es bei uns große Partner, wo auch natürlich auf der Seite der Partner, Leute monatelang wirklich an OMR arbeiten, also aus Sicht des Kunden jetzt. Ne? Und das ist ja eine Infrastruktur, die war ja damals am Anfang noch gar nicht da. Aber die haben wir versucht zu verstehen, gibt es die, könnte es die geben, sind die Leute bereit dafür? Und da hatten wir dann, ich weiß gar nicht mehr, wer die ersten 3, 4, 5 waren, sicherlich Adobe dabei, sicherlich Audi dabei und hatten da das Vertrauen. Und dann haben die uns auch geholfen, solche Sachen zu machen. Auch Google recht früh hier in Hamburg hat geholfen, damals eine Facebook, so die Firmen, die dann auch die Mittel hatten, sowas zu machen und auch selber, muss man ja auch sagen, in dieser Phase immer größer geworden sind. Ich bin mir sicher, wenn wir es 3 Jahre vorher gemacht hätten, dann wäre bei Facebook einfach noch niemand da gewesen. Die Firma war damals viel zu klein, aber es war halt vom Timing her Riesenglück, dass dann, als wir sagten, wir trauen uns eine Messe zu, auch bei Facebook zuerstmals, glaube ich, jemand da war, der sagte, sowas kann ich von der Gegenseite her bearbeiten und ich habe überhaupt hier ein Budget und ich kenne mich aus mit Messebau und so. Die Dame ist bis heute unsere Ansprechpartnerin. Aber die hat quasi auch mit uns sozusagen angefangen, Facebook zu entwickeln. Und heute ist es eine der größten Firmen der Welt. Jeder kennt's. Aber damals war das jetzt nicht so selbstverständlich, dass da irgendwie eine Facebook irgendwie einen Messestand baut oder so.
Ab wann hast du dir denn in der Phase denn auch Unterstützung gesucht? Weil ich glaube, da ist ja nicht nur der Switch in der Location, sondern auch in der Switch in der Konzeption in Richtung Messe. Und das, was ich so zumindest erfahren durfte, ist das schon nochmal eine andere Hausnummer, die Logistik für Messe und für Messebau und so aufzubauen. Da braucht man ja schon Fachverstand. Hast du jetzt gesagt, okay, trommelst auf der Brust rum und du schaffst alles selber? Oder war das jetzt wirklich so ein Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, okay, jetzt brauche ich auch Hilfe?
Genau, ich habe dann auch da jemanden gefunden, eingestellt, meinen Kollegen Jasper, der bis heute auch bei uns Geschäftsführer ist, der wahnsinnig viel geholfen hat, der sich da reingefuchst hat, der dann natürlich auch mal selber nochmal Leute dazugeholt hat von anderen Veranstaltungen. Wir haben hier aus Wacken von dem Heavy Metal Festival Leute gehabt, die das dann große Events konnten, die dann zu uns auch mal kamen und dann uns ausgeliehen wurden, die wir da sozusagen Freelance beschäftigen durften, und Jasper hat das dann aber auch sich da reingearbeitet, und der hat dann eine riesige Leidenschaft für entwickelt und mittlerweile auch natürlich eine große Kompetenz über die letzten Jahre. Aber hat auch damit angefangen und kam dann so ganz in der Phase dazu oder schon auch irgendwie zu Stage-Zeiten und hat dann geholfen. Und mittlerweile macht er das Vollzeit, nichts anderes. Und ja, du brauchst halt, glaube ich, um überhaupt eine Firma zu bauen mit 300, 400 Leuten, verschiedenste einfach so Glückstreffer. Ja? Und Jasper ist sicherlich einer. Das Timing, von dem wir gerade sprachen, ist einer. Generell diese Branche in der frühen Phase irgendwie betreten zu haben und gesehen zu haben, auch das, aber auch euch gesehen zu haben, das passte vieles sehr, sehr gut für mich zusammen, und es war nicht so vorgesehen und nicht so lange erdacht oder von irgendwem mir zugeflüstert, sondern das war eine Verkettung von echt sehr, sehr guten Umständen.
Aber du hast dich ja getraut, das ist ja das, was immer bei mir so auch hängen geblieben ist. Weil ja manche Schritte trauen sich ja manche Leute nicht oder haben den Horizont gar nicht. Also wenn ich, wie gesagt, mein Werdegang als Polizist, ich habe die ersten Campings noch nebenberuflich gemacht, irgendwie an einem Wochenende, deswegen waren die an einem Wochenende, weil ich unter der Woche arbeiten musste. So war ja die harte Realität. Aber wenn ich jetzt so nach den vielen Jahren zurückgucke, dann denke ich schon, hey, da waren schon ein paar Nuggets, da war ich durch meinen eingeschränkten Intellekt, würde ich jetzt mal sagen, zu der Zeit einfach nicht in der Lage, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich habe ja auch mal so lose Tinten verkauft und so, das war ja auch wie Drogen verkaufen damals. Und da habe ich auch nicht die Möglichkeit gehabt, da all in zu gehen, weil mein Mindset völlig falsch war. Jetzt rede ich schon ein bisschen so Greater-mäßig, aber ich glaube, es ist schon...
Ja, aber es kann, also ich will das gar nicht ausschließen. Ich hatte, wahrscheinlich hast du recht, und neben all den Dingen, die ich gerade aufgezählt habe, ist es natürlich auch eine, jetzt für das, was ich heute mache, sehr große Hilfe, dieses Gruner und Jahr oder Bertelsmann, sagen wir mal, erlebt zu haben, so als Angestellter für eine Weile, wo halt so auch gedacht wurde, ne, was kostet die Welt, wir bauen jetzt hier immer weiter, und da, Herr Mittelhoff war zwar schon weg, als ich da ankam, aber es war natürlich noch so ein bisschen so dieses, wir sind ein internationaler Konzern, wir denken hier größer und wir kaufen Zeitschriften oder verkaufen Zeitschriften im Bereich von Hunderttausenden Millionen. Das war dann für mich, als ich da reinkam, irgendwie so schnell auch selbstverständlich. Und man dachte mir, so wird das ja also hier gemacht. Und wenn ich da jetzt irgendwie irgendein Liebhaberheft angeguckt habe, dann hat das keinen interessiert, sondern die wollten alle, hier geht's nach vorne. So war halt diese Welt. Und mir ist es wahrscheinlich andersrum gar nicht so klar, dass wenn man jetzt in einem Beamtenjob als Polizist ausgebildet und sozialisiert wird, dass man natürlich dann auch andere Leitplanken hat. Da geht es ja wahrscheinlich nicht, was kostet die Welt, sondern da geht es halt irgendwie 8.30 Uhr, irgendwie ist hier ein Event und da musst du irgendwie absichern oder da ist der Zugriff und nicht jetzt irgendwie, keine Ahnung, darüber nachdenken, wie man jetzt in Frankreich irgendwie eine Zeitschrift launchen könnte für viel Geld. Und das liefert wahrscheinlich tatsächlich am Ende einen unterschiedlichen Hintergrund, den ich dann indirekt habe nutzen können und gar nicht jetzt so bewusst, weil ich kenne deinen ja auch kaum. Ich habe noch nicht mal die Bundeswehr erlebt, sondern den Zivildienst. und also dieses, was, wo halt so klare Rahmenbedingungen, was sich vielleicht auch ein bisschen begrenzt, ne? Wenn man jetzt also so viele positive Aspekte sicherlich der Polizeijob auch hat, und ich bin befreundet mit jemandem, der Gebirgsjäger war, zum Beispiel, also auch so, wo ich denke, wow, was der da alles rausgeholt hat, geht mir ab, leider. Aber wahrscheinlich gibt es auch ein paar Sachen, die kriegst du dann da einfach eingepflanzt, und von denen sich zu befreien, ist halt auch nicht einfach, ne?
Genau, also das wollte ich auch nur noch mal kurz mit dir besprechen, weil ich glaube, dieser Moment ist für viele Unternehmergeschichten schon sehr, sehr, sehr prägend, und das ist ja eine Sache, an der man arbeiten kann. Was ich auch sehr begeistert verfolgt habe, dass du natürlich irgendwann an diesem Punkt warst, wo du nicht nur so die Leute aus der Szene eingeladen hast, die gegen Reichweite kommen und so und das ist alles relativ unentgeltlich, sondern ja irgendwann darauf speziell gesetzt hast, eben so Topstars, Top-Leute der internationalen Szene einzuladen. Und das Spiel ist ja so, als wenn man eine Location wechselt, würde ich jetzt mal aus meiner Position betrachten. Booking ist ein unglaubliches Thema, ist für mich immer noch ein totales Mysterium, obwohl wir die letzten Jahre so ein bisschen probiert haben. Wie bist du denn an das Thema rangegangen? Auch so einfach, ich springe, oder hast du dir da jetzt auch wirklich Verstärkung geholt, weil es ist ja wirklich kein Pappenstiel?
Also ich habe auch da das schon ein bisschen früher bei Grunau und Jahr, bei Bertelsmann gesehen. Da gab es dann auch so Führungskräfte-Events. Ne? Dann war da logischerweise mein damaliger Chef, war halt der Chef von dem Laden, und hat dann diese Events da mit ausgerichtet. Und dann habe ich da schon so als Assi da Sachen mitgeholfen und dann schon auch noch gesehen, Mensch, da wird dann so ein Harvard-Professor, wird dann da eingeflogen, um den Führungskräften da ein bisschen was zu erklären irgendwie. Und dann sah ich, wie das so funktioniert, diese Mechaniken. Okay, da gibt es irgendwelche Kontaktmöglichkeiten, Harvard und dann die solche Professoren, die sind auch darauf geeicht, dass die nicht nur da vor Ort irgendwie lehren, sondern dass die auch mal irgendwie weltweit ein Event machen. Und dann habe ich mich daran erinnert und das dann auch erstmal wieder genutzt. Und ich glaube, die ersten ungewöhnlichen Menschen bei uns waren wahrscheinlich dann Harvard-Professoren oder damals, sagen wir, Branchenpersönlichkeiten, Florian Heinemann oder dann den Newporn CMO oder so, wo ich schon wusste, das interessiert mich selber auch sehr. Aber so die ersten wirklich, wo man Leute dazu holt, die nicht jetzt aus meinem Umfeld natürlich sind, war dann wahrscheinlich so der Harvard-Professor oder so. Und das habe ich dann ein bisschen mitgebracht gehabt, die Erfahrung. Und dann wächst du da auch mit. Ne? Dann irgendwann hörte ich dann in der SEO-Szene immer oder war dann selber irgendwie Rand Fishkin und so diese Namen, die kennst du ja auch noch, also die Stars der Branche aus den USA, dann war ich selber auf US-Events und dachte mir, wie kriege ich die jetzt mal nach Hamburg, das wäre doch interessant und die wollen viele sehen. Dann ist das so ein Prozess, in dem man über dann Jahre auch reinwächst und dass der jetzt am Ende jetzt angekommen ist bei irgendwelchen Kim Kardashians oder so, hätte ich natürlich auch nicht für möglich gehalten, aber am Ende ist es so wie mit einem Sport, du fängst einfach an, den zu spielen, wirst dann besser, dann sagt einer, Mensch, geh doch mal in den Verein, da ist das Niveau ein bisschen höher und dann kommt man da irgendwie klar, lässt sich was erklären, guckt sich ein paar Sachen an und so bin ich dann da so ein bisschen so graduiert, kann man so
sagen. Du hast ja auf diesem Weg, den du beschreibst, und der wäre ja auch derselbe Weg gewesen, den ich gegangen wäre oder gehe, ich habe aber immer das Gefühl, mein lieber Gott, die bescheißen dich, weil du keine Ahnung, die merken sofort, dass du keine Ahnung von dem Business hast. Und wie im TV-Business, dass du einfach mit dem Regelpreis irgendwie 100% rangehst und eigentlich müsstest du nur 30% zahlen, wenn du gut verhandeln könntest. So kam mir das Booking-Thema auch immer vor.
Ja, also der hilft total, das einmal sozusagen als Angestellter bei Gunnar und Jahr gesehen zu haben.
Also da hast du die Erfahrung schon auch gesehen, wo da die Margen sind. Okay.
Da wurde er quasi vor meiner Nase bei so einem Event, internen Event, da so ein Harvard-Professor hin beordert sozusagen. Und dann habe ich mir das angeguckt und wie der dann da auftrat und was da für Mails hin und her gehen. Das hatte ich also schon so ein bisschen gesehen. Ja, und dann gewöhnt man sich ja, dann hatte ich einfach einen anderen Hintergrund. Auch da wahrscheinlich, wenn man jetzt aus der Polizei kommt und denkt, okay, dann hat man vielleicht nicht diesen Erfahrungswert, den ich da einfach dankenswerterweise schon hatte und der mir da das Gefühl gab, ach Mensch, ey, auch ohne Gruner, ich schreibe da jetzt mal jemanden an und hör mal, ob ich den nicht rüberbekommen kann. Und am Ende ist mir auch aufgefallen, für den aus USA-Sicht war auch ein Gruner und ja, obwohl das hier in Deutschland eine große Hausnummer damals war, nichts anderes als Jahre später ein OMR, weil, also beides kannte der nicht. Also insofern, erstmal fängst du da beim Gleichen an.
Also ich gucke mal natürlich bei anderen auch zu, Greater habe ich gerade schon erwähnt, ich kann mich noch erinnern, dass die ja Barack Obama da hatten und dann, ja. Ich glaube, also habe ich so ein Verständnis, der ein oder andere hat es mir mal erzählt auch vielleicht, dass da irgendwie eine Garantie abgegeben wurde, dass die Halle halt voll ist und wenn du da nicht genug Tickets verkaufst, also da gab es wohl den Moment, dass die mit Schulbussen irgendwie Schülerklassen angeliefert haben, damit der einem bestimmten Preisrange überhaupt gerecht wird und so okay. Eine Sachen, das ist natürlich Erfahrungswissen irgendwie, weil viele Sachen auch mit Barack Obama, mit der Buchveröffentlichung und so auch zusammenhängen. Du musst die Leute ja auch an dem richtigen Punkt finden. Wie viele Leute arbeiten denn jetzt bei dir einfach nur im Booking?
Das ist relativ klein. Also das machen wir sehr viel mit Freelance. Mhm. Also ich mache das, viele Sachen mache ich mit meiner Kollegin und unserer Redaktion. Also wenn du jetzt die ganze Redaktion dazu nimmst, die da sind das vielleicht 4-5 Leute, die aber vor allen Dingen Redakteure sind. Und dann meine Kollegin oder mein Team, so auch die machen mit Terminen helfen und so. Und ich. Und dann haben wir vor allen Dingen aber mittlerweile, das ist in den letzten Jahren gewachsen, ein Netzwerk von Leuten, vor allen Dingen deutsche Menschen, die in USA leben, auch in teilweise in Deutschland, Deutschland irgendwelche anderen Dinge tun, irgendwie international tätig sind, aus Mallorca heraus, aus Deutschland heraus, die ich aber kenne und die uns unterstützen mit ihrem Netzwerk, weil irgendwann, ich weiß nicht, wie es bei Barack Obama ist, mit dem habe ich jetzt noch nicht arbeiten dürfen, aber es ist natürlich so, es geht jetzt auch nicht um das Geld primär, das ist ja immer auch eine Rolle, du musst dir das auch leisten können, die alleine mal dahin zu bringen und so. Aber du brauchst dann halt einfach Zugänge. Ne? Du musst dir mal jemanden erstmal kennen, der dann irgendwie eine seriöse Anfrage starten kann bei irgendwelchen Menschen. Ne? Oder der dann auch Vorschläge hat und Ideen hat und so. Sonst landet man dann, das habe ich auch begriffen, irgendwo im Niemandsland. Ne? Wenn man da jetzt irgendwelche Webseiten anruft, wo da drauf steht, irgendwie so und so buchen, das führt dann meistens zu irgendwelchen weirden Situationen oder nicht zum Erfolg. Aber dieses Netzwerk aufgebaut zu haben, am Ende kommen halt Leute und sagen, Mensch, hier, fand das spannend, ich kenne den und den, wollen wir mal reden. Auch da gibt es natürlich ganz viele, die dann irgendwie sagen, ich lebe jetzt hier seit 10 Jahren in L.A., ich kenne ja alle Hollywood-Größen, ich kann dir die nach Hamburg holen. Und dann denkt man auch so, oh toll, jetzt legen wir los. Und dann erlebt man auch seine Enttäuschungen und seine Reality-Checks. Aber man weiß halt am Ende, wer wirklich da kredibel ist und wer nicht. Oder zumindest hat ein paar, das ist in den letzten 10 Jahren so entstanden, ja.
Und was ich noch sehr beeindruckend fand, ist ja, wie kommen wir denn, also es war eine Erfolgsgeschichte, keine Frage, du hast auch immer dafür gesorgt, dass irgendwie auch spannende Gäste da sind, auch Leute, die ein bisschen polarisiert haben, das glaube ich ist auch dein Job, auch mit deinem journalistischen Verständnis, was du hast, und wenn sich da Leute über Jeremy Fragrance aufregen, glaube ich, sollen die machen, du machst deinen Job da richtig, da habe ich totales Verständnis für. Lass uns mal lieber irgendwie noch ein bisschen weiterspringen zu dem Moment, wo ich ja schon sehe, hey, der hat sich mit sehr viel Arbeit ein Netzwerk aufgebaut, Leute kennengelernt, so jemand wie Olaf Scholz, der da bei euch auch bei der OMR zu Anfang gesprochen hat, der sehr steif war, aber es ja trotzdem kennenlernt, da kommt ja dann irgendwann der Moment von Corona, wo du so einen Switch gemacht hast. Erstmal natürlich, dass alles abgesagt wurde. Ich kann mir, also auch wenn die Nullen hinter unseren Beträgen ein bisschen anders aussehen, aber ich glaube, mental war das, haben wir uns ähnlich gefühlt, glaube ich. Ja, Und dann hast du diesen Switch gemacht zu einem Punkt, den ich immer noch bereue, nämlich Corona-Testzentrum zu werden da. Sehe ich jetzt nur aus der Distanz. Und das fand ich schon beachtlich, überhaupt diese Connections zu haben, jetzt irgendwie die Möglichkeit zu haben, da reinzusteigen, wo ich immer schon in meinem Mindset gesagt habe, oh, ist überhaupt gar keine meine Wohlfühlzone, was habe ich jetzt hier mit Corona-Tests zu tun? Dabei lag ja im Nachhinein gesehen das Geld auf der Straße.
Ja, wobei, also das einmal ein bisschen zu nochmal erklären.
Gerne.
Also wir haben am Ende keine Testzentren gemacht, sondern wir haben ein Impfzentrum gemacht.
Oder Impfzentrum, ja, sorry.
Und da sind wir auch rangekommen, nicht jetzt irgendwie, weil wir das irgendwie jetzt große Geld gewittert hätten, sondern wir wurden aktiv angesprochen von der Stadt oder von der Messe, weil die Idee hatten, also die Verantwortlichen hier in Hamburg, wir brauchen ein großes Impfzentrum für die Stadt und das soll bitte in den Messehallen stattfinden. Mhm. Und dann saßen die bei der Messe und haben das sozusagen, die ist ja auch hier städtisch, den Kollegen da die quasi aufgefordert, das jetzt umzusetzen. Und da hat der Messechef gesagt, naja, also hier, wie ihr euch das vorstellt, hier irgendwie im Schichtbetrieb irgendwie 18 Stunden am Tag jetzt hier ein Impfzentrum in die Messehallen reinzubauen, das können wir gar nicht. Meine ganzen Leute sind in Kurzarbeit, keiner hat die Erfahrung mit sowas. Wir haben das Personal nicht. Wir können euch die Hallen gerne zur Verfügung stellen, aber wenn ihr das, liebe Stadt, machen wollt, wir können es nicht. Und dann hat die Stadt gesagt, ja, aber wie kriegen wir das jetzt gemeinsam hin? Und dann hat der Messechef gesagt, naja, wir könnten mal vielleicht bei OMR anrufen und den Investor mal so dazu holen, weil die kennen die Hallen sehr, sehr gut. Wir haben ja dann schon über Jahre in den Hallen Sachen gemacht, auch ungewöhnliche Sachen gemacht und das hat die Messe natürlich beobachtet als Eigentümer. Und dann haben die quasi uns da empfohlen. Und dann kam ich da an den Tisch und wusste selber nicht so genau, warum ich jetzt da zu so einem Termin eingeladen bin. Ich dachte, es ging vielleicht um einen Corona-Hilfspodcast oder so. Und dann kam die Ansage, okay, wir brauchen hier irgendwie 3 Wochen ein Impfzentrum. Kannst du bitte oder könnt ihr da jetzt eure Orga hochfahren? Könnt ihr Leute einstellen? Könnt ihr das machen? Und da habe ich gedacht, okay, gut, wir versuchen es. Und so bin ich da rein. Dann haben wir das am Ende da 9 Monate lang betrieben. Und das hat uns auch in dem Jahr sicherlich einen Ausfall gecovert und auch da irgendwie, es war dann fast wie ein Event, würde man sagen. Also das heißt, wir hatten dann im zweiten Corona-Jahr eigentlich de facto keinen Ausfall mehr, weil wir einfach was anderes zu tun hatten, ein anderes Event hatten, wenn man so möchte. Was hat uns geholfen? Aber die Genese war jetzt nicht so, dass ich da selber jetzt gedacht hätte, okay, das ist jetzt hier die nächste große Cash-Cow, da gehe ich drauf.
Was aber doch logisch sein. Gewesen wäre in einer Notsituation irgendwie sowas. Also achte ich halt sehr pfiffig, das ist überhaupt gar kein Vorwurf.
Absolut, also es wäre wahrscheinlich genau, aber ich war ja sozusagen eigentlich damit beschäftigt, sozusagen die Firma im Kern zu verlagern. Also wir haben dann gesagt, okay, wir können jetzt hier keine Events machen, lass uns noch mehr in Richtung Podcast gehen, lass uns hier OMR-Reviews starten, lass uns das Thema Education weiter ausbauen. Das sind Sachen, die können auch in der Remote- und Digital-Pandemie-Welt funktionieren. Lass uns da drauf gehen. Und in dem Modus war ich eigentlich. Und das hatte ich eigentlich als noch naheliegender empfunden, das zu verändern, wo ich mich auskenne oder am Kern der Firma zu bleiben, hatte aber auch gesehen, dass natürlich findige Leute und clevere Unternehmer dieses Testzentrum und so gefunden hatten. Aber das erschien mir genau wie dir eigentlich auch zu weit weg. Und so, deswegen hatte ich ja mit Testzentren nie was zu tun. Der Schlüssel war dann am Ende, dass jemand gesucht wurde, der die Hamburger Messehallen gut kennt und sehr gut betreiben kann, das auch schon mal bewiesen hatte. Das war's. Ne? Also da konnte man sich jetzt auch nicht bewerben, sondern da hatten wir uns quasi, ohne es zu wissen, in den Jahren zuvor durch da solide, ungewöhnliche Events beworben.
Ja, genau, hast du dir erarbeitet. Also das ist ja genau der Moment, wo denn viele Sachen, die eine Tür geht zu, das ist ja mal so diese Absolut. Metapher, Absolut, dass man das sagt, wirklich. Die eine Tür geht zu und die andere Tür geht wieder auf. Ja. Und da warst du so sinnbildlich für mich zumindest. Einfach so ein Beispiel, der das unglaublich pfiffig gemacht hat. Dann lief es ja danach irgendwie eigentlich wieder ganz gut an, muss ich sagen. Das war auch nach unserer Erfahrung so. 2023 war, glaube ich, ein unglaublich starkes Jahr, weil viele noch Nachholbedarf hatten. Und da rede ich jetzt einfach mal aus meiner Beobachtung. Ich glaube, 2024 war schon der Anfang von einer gewissen Schwierigkeit. Wobei ich sagen muss, ich war jetzt bei sehr vielen Events, weil auch wir mit dem Sponsoring-Verkauf Probleme hatten und so. Ich habe es von vielen Festivals gehört, dass die Probleme hatten. Ich bin viel rumgefahren, um auch ein Gefühl dafür zu bekommen, liegt es jetzt an uns, liegt es am Markt, woran liegt es jetzt überhaupt? Und war dann auch bei euch und habe mir schon angeguckt, dass ich dachte, okay, unglaublich pfiffig gelöst. Also als Veranstalter höchste Anerkennung dafür, wie ihr es gelöst habt. Aber sichtbar war es für einen, der hinguckt, war es schon, dass es nicht ganz so leicht war. Sind die Beobachtungen richtig?
Also ist es auf jeden Fall so, dass irgendwie wirtschaftliche, sagen wir mal, Dynamiken uns natürlich auch treffen. Also ich meine, wir als Veranstalter für Wirtschaftsevents sind natürlich voll drin. Ne? Also wenn da die Konjunktur raufgeht, dann sind wir mit dabei. Wenn sie runtergeht, sind wir auch mit dabei. Das ist, glaube ich, also alles andere wäre verrückt. Ne? Wir verkaufen da jetzt keine Medikamente und keine Lebensmittel. Und wir hängen wirklich da an der Nadel der Konjunktur so ein bisschen. Und wenn dann die Firmen keine Fundings bekommen oder wenn die Firmen selber, die da in ihre Budgets zusammenstreichen, dann macht das alles schwieriger. Und das merken wir auch. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch ein paar Sachen zusätzlich bei uns. Wir haben unsere Preise nochmal verändert. Wir hatten direkt nach der Pandemie ja auch eine Situation, wo wir gar nicht so genau wussten, was passiert, hatten dann mit Ticketpreisen gearbeitet, die, sagen wir mal, sehr attraktiv waren, sehr günstig waren, unverhältnismäßig günstig eigentlich, haben das dann nach und nach auch auf Wunsch der Aussteller angepasst. Also da kamen da verschiedene Effekte zusammen und es ist kaum so richtig möglich, diese Effekte zu isolieren. Auf der anderen Seite ist es auch so, das habe ich übrigens auch bei Gruner witzigerweise gelernt, dass in schwierigen Zeiten bei Magazinen hieß es damals immer schon so, wenn es um die Anzeigenflächen ging, ne, da hieß es immer so, welche Magazine haben wir, die in ihrem Segment führend sind? Brigitte war die größte Frauenzeitschrift, Gala war die größte People-Zeitschrift und so. Ah ja, okay, die sind Nummer eins, die haben auch erstaunlicherweise kaum Einbrüche beim Budget, weil die Category Leader, der wurde immer belegt, auch in schwierigen Zeiten. Und ab Platz 2, 3, wenn du dann irgendwas hattest, da warst du dann vielleicht irgendwie mit der Geo, warst du nicht nur Nummer 2 und die National Geographic war die Nummer 1 in der Kategorie, dann war es sofort weniger da. Und da habe ich aus der Erfahrung aus immer gedacht, okay, ich versuche jetzt in der Kategorie Nummer 1 zu sein, weil das wird mich auch in Zukunft dann tragen können, denn dann sind wir sozusagen doch das eine Ding, was dann alle machen, obwohl es nicht so einfach ist. Das ist nicht, weil wir es sind, sondern weil einfach wir die Kategorie anführen. Das habe ich bei den Zeitschriften genauso gesehen gehabt. Und das war da auch ganz offen Open Knowledge sozusagen. Und ja, ich glaube, mittlerweile kann man das schon sagen, ohne jetzt sich komplett irgendwie subjektiv unglaubwürdig zu machen, dass wir in der Kategorie jetzt eine wichtige Rolle spielen. Und das schützt ein bisschen, Gott sei Dank.
Mhm. Einen Rücksprung muss ich nochmal machen, hätte ich fast vergessen. Es gab noch diesen Moment, den ich auch nur von außen betrachtet habe, auch wenn wir uns da mal kurz Hallo gesagt haben, wo das OMR-Festival stattgefunden hat und ihr dieses Chip-Problem hattet.
Oh ja.
Und das war so ein Moment, ich habe überhaupt null Insights, aber ich stelle mir nur vor, in meinem Spatzenhirn, dass da ja mit der Entscheidung, die du da getroffen hast, nämlich alle da relativ kostenfrei reinzulassen, wenn ich es nur so richtig in Erinnerung habe, so ein großer sechsstelliger Betrag mit einem Ja oder Nein irgendwie verbunden war. Das sind ja so Momente, wo ich denke, what the fuck, ey, da möchte ich nicht tauschen. Kannst du uns noch ein bisschen kurz mit reinnehmen in deine Psyche? Genau in dem Moment war das versichert? Also die Frage habe ich mir auch gestellt.
Nee, also das war auch am Ende eine ganz blöde Situation. Wir hatten das Event und hatten zum ersten Mal auch irgendwie uns beraten lassen und dann verschiedene Sachen angeguckt, so Lösungen angeguckt und dann kam irgendwie, ja, mach das doch mal so cashless, mit so Armbändern irgendwie und dann digitale Bezahlung, digitaler Eintritt, alles viel cooler und moderner und einfacher und so. Und naja, wie das dann immer so ist, erster Tag, das Event lief gerade eine halbe Stunde, fiel dieses System aus. Und die Leute standen teilweise vor dem Gebäude oder in der Schlange, wollten da schon irgendwie einen Kaffee sich holen oder was zu essen sich holen oder mussten in irgendwelche Termine rein. Und dann kam ich halt mit, das geht es hier einfach nicht. Unsere Logistik ist jetzt gerade zusammengebrochen. Naja, dann hast du ja auch echt wenig Zeit, groß jetzt irgendwie nachzudenken. Und du weißt, es ist jetzt eine Sache von ein, zwei Minuten oder so. Da musst du eine Entscheidung treffen, sonst entweder das Event geht in diese Richtung oder in diese Richtung. Und dann war mir noch nicht mal so richtig klar, was es am Ende kosten würde, wenn wir jetzt da eine Durchsage machen und sagen, okay, wir gehen davon aus, vor der Tür stehen jetzt eh nur Leute, die eigentlich schon ein Ticket bezahlt haben. Die lassen uns alle rein. Und dann drinnen den Leuten ist ja unser Fehler, dass die nicht bezahlen können. Dann dürfen sie jetzt einfach umsonst essen, ohne Bezahlung. Das haben wir dann gemacht. Und das war dann so überschlagsweise, ich weiß nicht, wir standen da in so einem Nebenraum mit irgendwelchen Stapeln von Stühlen und Tischen und meinem Kollegen und haben da so eine Excel-Tabelle so überlegt, naja, was kann uns das jetzt kosten und können wir das überhaupt bezahlen und werden wir dann abends irgendwie den Caterer sagen müssen, dass wir pleite sind. Irgendwie wird das schon gehen. Wir wissen nicht genau, wie viel, im Zweifel machen wir das Event jetzt umsonst, also wir werden daran nichts verdienen, aber go. Bevor es kaputt geht, bevor jetzt Leute sagen, also OMR kannst du nicht hingehen, kommst du nicht rein, die sind total, die Termine finden nicht statt, kannst du auch eine Standgebühr direkt sparen, das klappt alles nicht. Das war ja Worst Case. Mhm. Und dann dachte ich, okay, komm, dann müssen wir jetzt. Und das ist so ein bisschen so, du stehst auf dem Zehner, auf dem 10-Meter-Brett und dann stehen da so drei oder vier Gestalten irgendwie so drei Treppenstufen unter dir und kommen so langsam hoch. Und dann weißt du auch, also zurückgehen ist jetzt keine gute Idee. Du musst jetzt mal reinspringen. Habe ich da die Durchsage gemacht damals und gesagt, okay, jetzt kurze Ansage hier, es tut uns leid, wir haben da gerade ein technisches Problem. Kommt, das Essen ist umsonst. Naja, und dann hat das am Ende da auch Kreise gezogen und wirklich sogar so weit geholfen, wie ich das nie, dass wir heute noch drüber sprechen. Ne? Jetzt ist es jetzt fast bestimmt 7 Jahre her oder so. Und ich werde über die Jahre so oft mich darauf angesprochen worden, weil Leute sagten, das kennt man ja so gar nicht. Das ist ja ungewöhnlich, ja, dass das so passiert. Also es war, wenn man jetzt im Nachhinein als Marketingausgabe deklariert, ist es, glaube ich, nicht falsch. War natürlich damals niemals so gedacht, aber es hat
uns, ist halt dieser Sprung ins kalte Wasser, den finde ich halt faszinierend, weil du ja, und das finde ich jetzt auch sehr offen von dir, wenn du das sagst, dass du gar nicht wusstest, was dich erwartet. Also da hätte ja jetzt auch wirklich ein Harakiri drinstecken können, oder du hast die Entscheidung erstmal getroffen und sowas passiert halt im Unternehmertum und im Wachstum in Anlehnung immer an diese Welt von irgendwelchen Coaches, die immer sagen, Growth ist super, aber Growth hat eben auch ein paar Risiken, da geht nicht alles immer nur steil nach oben. Ne?
Absolut. Also Growth ist ja nun, habe ich jetzt auch in den letzten Jahren erlebt, ne, auch so schön das ist und so schöne Momente das hat, auch jetzt gerade, wenn man das Personal so sieht. Ne, wir haben jetzt irgendwie da echt ja, viele Leute über die verschiedenen Modelle, nicht nur so Festival, aber auch Podcasts und Reviews und Education, was wir so machen. Aber das ist natürlich, also es klingt so toll, 400 Leute, ne, und ich finde das auch eine faszinierende Zahl und bin da stolz drauf, aber dahinter steckt natürlich auch ganz viele Themen, die ich nie gesehen hätte, die auch tatsächlich dann bei der ganzen Positiv-Betrachtung keiner groß erwähnt. Ne? Aber da so bei 400 Leuten ist auch alles mit dabei und verschiedene Sorgen und auch einfach Personen, wo man so denkt, ja, nicht ganz so einfach.
Dann lass uns mal noch mal kurz ein bisschen wechseln. Du bist aber wieder Verursacher für eine Wendung, die ich persönlich wieder genommen habe. Ich war nämlich letztes Jahr auf der OMR und hatte so das erste Mal, vielleicht auch durch Corona getrieben, das sind natürlich immer so Einzelfallentscheidungen, diesen Moment, so Marco, so geht's nicht weiter. Also wenn das die Gesellschaft ist, diese, und jetzt sage ich mal das böse Wort, Maximalkapitalisierung, und ich glaube, dafür stehst du, und das ist positiv gemeint, also aus der kapitalistischen Sicht, ich glaube, das machst du perfekt, aber alles in mir schrie, nee, so können wir irgendwie nicht weitermachen. Wir sind da, wir laufen jetzt auf so ein Dead End hin, weil da ist ja auch nichts mehr, wo wir noch mehr Maximum und noch mehr Maximum hinkriegen. Das war zumindest meine Auslösung. Und ich habe angefangen, mich so ein bisschen mit dem Thema Purpose zu beschäftigen und habe da probiert, Lösungen zu finden. Und viele assoziieren ja Purpose immer gleich mit, ihr müsst nachhaltiger werden als Event. Darum geht es mir aber überhaupt gar nicht. Da arbeitet ihr dran. Das nimmt, glaube ich, jeder wahr. Das ist auch in vielen Teilen, sagst du ja selbst, fast nicht lösbar für so ein Event. Aber was mich mal so interessieren würde, ist, ich glaube, dass du, wenn ich davon ausgehe, dass ein Purpose-Unternehmen entsteht, also ein Unternehmen, was relativ glücklich ist, was glückliche Mitarbeiter hat, die loyal sind, die zufrieden sind, die, wo auch gerne neue Mitarbeiter kommen, dann würde ich dich schon ziemlich weit oben einstufen. Ist das für dich überhaupt ein Thema, dass du dir darüber Gedanken machst, wie du nach außen wirkst, oder ist das Teil der DNA, die du über Jahre aufgebaut hast, weil das hat ja einen Wert grundsätzlich, gerade in einer Zeit, weißt du ja auch, in den nächsten 8 Jahren werden wir, oder in den nächsten 7 Jahren werden wir 8 Millionen Arbeitskräfte verlieren, dann wirst ja du auch drüber nachdenken, wie du darauf reagierst und wie du attraktiv bleibst als Arbeitgeber. Und so manche Sachen sind da halt für mich, also viele Sachen machst du richtig und manche Sachen machst du halt für die Zukunft gesehen noch nicht so richtig, aber wie gehst denn du mit dem Thema Purpose um?
Also, ja, es ist, glaube ich, eine Frage, die ich auch irgendwann ist sie mir begegnet, schon vor, ich weiß nicht, 5, 6 Jahren.
Ich bin spät dran.
Erst leise und dann immer lauter vielleicht. Und ich meine, du wirst ja schon oft mal von gehört haben und ich habe auch irgendwie Naomi Klein, irgendwie No Logo, das Buch war ja sicherlich für Marketingleute nochmal einschneidend, schon vor Jahren, als so ein bisschen diese ganze Konsumwelt hinterfragt wurde. Aber auch, ich meine, wie gesagt, ich bin jetzt auch keine Person, die nur Marketing im Kopf hat und nur irgendwie jetzt Kapitalismus groß geworden ist, sondern ja, wenn man in Deutschland normal aufwächst, dann ist man ja auch, die Kapitalismuskritik begegnet einem irgendwann in der Schule und da gibt es dann den Erdkundelehrer, der dich auf Sachen hinweist und ich weiß noch, wie unser Geschichtslehrer, ich hatte LK-Geschichte, dann auch irgendwie zum Abschluss, irgendwie kurz zum Abi, dann sagte irgendwie, das sind die großen Probleme der Menschheit, die uns auf uns zukommen werden und also du wächst ja hier auf und bist jetzt nicht komplett verblendet normalerweise, also zumindest ist das so mein Eindruck, wenn man hier so ein normales Leben hat, wie ich das als Kind und Jugendlicher und so hatte und deswegen waren mir die Themen immer mehr bewusst und sind mir immer mehr bewusst geworden, jetzt nicht erst seit gestern und deswegen beschäftige ich mich damit. Ich glaube, es ist trotzdem wahnsinnig schwer, jetzt eine moderate Antwort zu finden, die das alles erschlägt, ne? Weil die, ganz zu Ende gedacht, dürfen wir uns jetzt nicht fortpflanzen oder müssen wir den Konsum wirklich hart runterfahren? Gibt die andere Denkstudie, die sagt, okay, nee, wir müssen noch mehr konsumieren am Ende oder Technologie uns darauf verlassen, dass die das alles heilt. Es ist auch so.
Aber lass uns mal nicht bei dieser Umweltgeschichte bleiben, sondern einfach diesen Fakt, dass wir in den nächsten 7 Jahren 8 Millionen Leute verlieren. Das wird ja dazu führen, dass Arbeitspreise für, also wenn du mir jetzt sagst, du hast 400 Leute da, dann ist das 400 Mal Personal und Personal wird bei größerer Nachfrage absolut teurer werden. Viele Leute sagen ja, auf der K5 habe ich es gerade gesehen, dass das sogar fast unbezahlbar wird und die AI eigentlich da der Schlüsselmoment ist. Jetzt hast du 400 Leute, bist stark gewachsen. Und wie reagierst du denn darauf? Weil das ist ja ein Teil von dem Purpose, die Leute, die denn da bleiben, auch zufrieden zu halten, Vertrauen zu schaffen, Sicherheit zu stiften.
Das fällt mir tatsächlich, also es gibt ja diese Ebene, die ich gerade so ein bisschen beschrieben habe, die so eher so wirklich das drüber nachdenken und das bewusste Entscheiden von Dingen. Mhm. Und dann gibt es, und das ist bei mir bei der Unternehmensführung so, ganz viel gar nicht so bewusst, sondern eher unterbewusst. Ich bin ein Typ, der schätze Harmonie. Ich bin ein Familientyp. Ich bin jemand, der immer schon gerne in Teams Sport gemacht hat, gearbeitet hat, der auch eine große, sagen wir mal, Liebe hat für Leute. Also für, bin jetzt ein Menschentyp, so der sich mit Leuten trifft, der neugierig ist, der verschiedenste Freundschaften pflegt über jetzt Branchen und Milieus hinweg. Und das, so eine Firma aufzubauen, habe ich immer sehr genossen, oder dass es halt auch so ein Projekt ist, wo so eine ganze, das ganzes Dorf mithilft, ne? Von unserer Maria Reinigungskraft mit ihrer Familie, die seit Jahren bei uns irgendwie am Start ist, irgendwie erst zu zweit und jetzt mit 10 Leuten hier, und den Leuten, die früh bei uns angefangen haben, als auch noch nicht klar, was kommt, mit denen so die alten Anekdoten, und für die auch ein geiles Berufsleben hinzubekommen, für mich das Berufsleben lebenswert zu gestalten, das ist nichts, wo ich so wirklich groß bewusst drüber nachdenken muss. Das fällt mir unterbewusst sehr leicht, dass mir klar ist, okay, jetzt heute Abend hier irgendwie ein cooles Sommerfest wäre eine schöne Sache. Und wenn wir das jetzt hier irgendwie dafür sorgen, dass es hier morgens irgendwie ein Frühstück gibt für die Mitarbeiter und irgendwie einen gesunden Saft, das wird schon geschätzt werden. Und das macht mir selber auch Spaß. Und da muss ich jetzt auch nicht ewig lange gegenrechnen. Und was bringt mir das? Das mache ich dann gar nicht. Sondern das so auch mit den Leuten hier zu kommunizieren und jetzt dafür zu sorgen, dass die nicht das Gefühl haben, oh, da vorne ist der Philipp Westermeier, der CEO, da muss ich mir mal einen Termin holen, dann darf ich den vielleicht mal in 3 Wochen mal treffen, sondern wo hängt eigentlich gerade Philipp rum, kann ich den nicht mal ganz kurz fragen. Also dieses Klima herzustellen ist nichts, was ich, Gott sei Dank, wo ich viel drüber nachdenken musste, sondern was, ich weiß auch nicht, ob es am Ende richtig ist, aber ich meine, es geht zumindest in die Richtung, die du auch beschrieben hast, dass das herrscht hier so, ohne dass mir das besonders schwerfällt, sondern weil das so aus meiner DNA wirklich unterbewusst rauskommt. Und natürlich fragt man sich mal ein paar Sachen, können wir uns das überhaupt leisten? Und wenn dann alle auf einmal sagen, wir hätten jetzt aber gerne irgendwie eine große Gehaltserhöhung, dann wird ja auch klar, oh ja, so einfach ist es nicht. Aber so prinzipiell irgendwie so die Leute hier gern zu haben und das auch zu zeigen oder irgendwie eine Wertschätzung zu haben für das, dass sie kommen, dass das in den normalen Tagen, wenn nicht gerade irgendein unangenehmer Vorfall passiert, den du auch mal hast, wo du enttäuscht bist und merkst, scheiße, das hättest du eigentlich gar nicht erwartet, dass Leute so drauf sind, erlebt man mal, aber selten. Ist das so, also ich habe nie bewusst eigentlich in die Arbeitgebermarke investiert, sondern eigentlich immer unbewusst, stelle ich so fest. Und auch die Sachen, die du jetzt ansprichst oder die Leute bei uns attraktiv finden, wenn man so jetzt hier durchs Büro führt und sagt, das habt ihr aber witzig gemacht. Wir haben hier einen Fitnessraum, da habe ich selber Bock drauf. Da bin ich der Erste, der da Klimmzüge macht und der da irgendwie Tischtennis spielt. Und siehe da, da machen es halt viele andere auch und finden es ganz cool. Ne? Und ich bin der Erste, der das Spaß hat, wenn hier ein Deutschlandspiel kommt bei der Euro, dass wir da eine Leinwand stehen haben und das dann da gegrillt wird. Und das, da muss ich jetzt nicht groß irgendwie eine Personalabteilung dafür bemühen oder das gibt es gar nicht. Das wird einfach so, komm, das machen wir jetzt. Und Gott sei Dank können wir uns das auch irgendwie leisten.
Ein so ein Riesenreizthema ist ja, und das sind dann jetzt auch die beiden letzten Fragen, die ich habe, ist ja das Thema Remote. Wie seid ihr da aufgestellt? Also ich verbinde zumindest in meiner DNA, und es hört sich jetzt so an, als ob die deckungsgleich zu deiner fast ist, dass Begegnung irgendwie als Purpose-Wert wichtig ist und Remote einen kleinen Anteil bei mir nur ausmachen würde. Wie ist es bei euch?
Also ich bin auch großer Fan von Präsenz. Ich bin eigentlich auch jeden Tag im Büro, schon auch während Corona, konnten ja ein paar Leute nur hier sein, ich war dann einer von denen. Und ich glaube da sehr dran. Also das wissen die Leute auch. Gleichzeitig haben wir keine Ansage gemacht und keinerlei klare Vorgabe nach dem Motto 5 Tage die Woche, 4 Tage die Woche, 3 Tage die Woche. Das gibt es in einzelnen Teams vielleicht, aber also für die Firma gibt es das nicht. Und ich balanciere so zwischen diesen beiden Welten. Auf der einen Seite, ich habe ja gerade beschrieben, wie ich auch so drauf bin, dass ich hier wirklich gerne bin, dass ich das hier auch irgendwie so als, sagen wir mal, der Begriff Familie ist ja mal so ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite trifft er da ganz gut, weil Familie kannst du ja auch nicht aussuchen und man mag auch nicht alle, aber irgendwie, man macht doch irgendwie gemeinsam zusammen irgendwas. So ist in der Stelle ist ja die Firma auch. Und ich habe die Leute schon gerne hier und bin dann manchmal enttäuscht, wenn ich hier reinkomme und dann ist hier wenig los. Und muss das irgendwie balancieren, weil ich natürlich auch weiß, jetzt hier harte Ansagen zu machen, das sorgt für Friktion, für Misstrauen und so. Und damit muss ich auch irgendwie noch einen Weg finden, mal gucken, wie der in die Zukunft geht. Ich nehme wahr, dass generell das Pendel gerade so ein bisschen zurückschlägt, während viele Firmen vor 1-2 Jahren gesagt haben, also remote forever und wir haben gar keine Büros mehr. Auf einmal siehst du, okay, hier gibt es wieder Präsenzpflichten, da gibt es Präsenzpflichten, da gibt es 3 Tage die Woche und so. Und wir halten uns da bislang ruhig, versuchen aber, die Leute einfach zu überzeugen, dass es irgendwie eine gewisse Zeit im Büro zu sein, auch schon einen Wert hat. Und ich glaube, den hat es wirklich, gerade in der Branche, in der wir sind, Kreativbranche, Kommunikationsbranche. Aber auch da, es ist nicht final, es ist jetzt so unser Status, in dem wir gerade operieren. Und dann hilft natürlich ein Grillfest und ein Deutschlandspiel abends und es hilft irgendwie vielleicht ein Fitnessraum. Und irgendwie heute gerade vor dem Podcast hier gab es irgendwie ein Mittagessen für Leute, die Lust hatten, bei uns auf dem Hof, hatten wir so einen langen Tisch stehen. Ja, das sind dann irgendwie Bilder, wo die Leute sagen, okay, komm, das lohnt sich. Wir haben auch noch eine Situation, muss man auch sagen, vielleicht zu anderen Firmen, wir haben eine Belegschaft, die ist wahrscheinlich im Durchschnitt irgendwie 30. Die wohnen jetzt nicht alle irgendwie am Stadtrand in irgendwelchen Häusern mit viel Platz, sondern die meisten wohnen in der Stadt in kleineren Wohnungen und kommen entsprechend leichter und auch vielleicht lieber mal ins Office rein. Deswegen ist der Druck auch nicht ganz so groß. Aber ich habe die Hoffnung, dass also Arbeitskräftemangel, das Thema, ich kenne das auch, wenn du das beschreibst, das sind die Fakten. Es ist bei uns Gott sei Dank noch nicht so in der operativen Welt bei mir angekommen zumindest.
Das ist ja nur eine Vorbereitung. Denn eine Schlussfrage habe ich einfach nur, wenn ich jetzt dieses Purpose-Thema mir so angucke, habe ich mir immer persönlich die Frage gestellt, wenn es euch, und da gehe ich jetzt einfach mal blind von aus, kannst mir gerne widersprechen, wirtschaftlich jetzt nach der Corona-Zeit wieder ganz gut geht. Wo sind die Aktivitäten, die ja so ein bisschen Purpose auslösen könnten in Richtung Umwelt und Gemeinwohl? Vielleicht finden die statt. Manche Leute haben mir gesagt, hey, der macht doch so viel. Da habe ich mich gefragt, okay, warum kommt es nicht bei mir an? Weil der Empfänger hat immer recht, habe ich auch mal gelernt. Gibt es da was oder ist es noch unterprivilegiert? Oder,
Nee, also das ist für uns ein Thema. Habe ich ja, ne, als ich dann eine Frage so ein bisschen, die erste, da wollte ich schon darauf hinaus, dass es bei uns ein Thema ist und dass ich mich dem annähere und erstmal selber immer mehr dazu finden muss, wie ist eigentlich meine, wie denke ich eigentlich drüber nach, weil ich bin ja als Unternehmer auch gezwungen, Geld zu verdienen, Verantwortung für die Leute, gleichzeitig sehe ich die Konsequenzen, höre dann von manchen Leuten, der Weg ist totale Reduktion, andere sagen, der Weg ist total auf Tech sich verlassen und weiter konsumieren und suche da meine Rolle. Das ist das eine, aber gleichzeitig weiß ich, es ist ja trotzdem auch jetzt Zeit, was zu machen. Und wir haben bestimmte Mittel, auch jetzt nicht riesig, aber wir wollen was machen. So, und dann habe ich mich gefragt, okay, wenn wir jetzt was machen, wie geht das denn dann? Und das Erste ist, was mir dann aufgefallen ist, es ist, glaube ich, keine gute Idee, wenn wir jetzt selber als Eventveranstalter sehr laut nach vorne gehen und sagen, hier, wir sind die Nachhaltigsten und das ist unser Thema und so. Denn ein Event per se, egal ob Fußballspiel, Konzert, Kirchentag, whatever it is, es ist niemals nachhaltig. Leute müssen reisen, müssen sich bewegen, du löst halt Mobilität aus, du hast da irgendwelche im Verbrauch. Das macht nie Sinn. Und das ist, damit bist du wahnsinnig angreifbar. Und da habe ich gesagt, okay, außerdem jetzt so laut zu sein zu dem Thema, passt jetzt auch nicht so richtig glaubwürdig in die Marketingwelt, wo wir ja gleichzeitig auch irgendwie den Leuten erklären, wie man Leute erreicht, kommuniziert, Konsum steigern will. Das muss man ehrlich sein. Ne? Das, also wie passen die Dinge zusammen? Und dann haben wir erstmal den Weg gewählt und gesagt, wir arbeiten nach dem Motto Show, don't tell. Also mehr zeigen, weniger machen. Was zeigen wir jetzt? Zum Beispiel nehmen wir sehr viel Geld in die Hand und sind wahrscheinlich das einzige Großevent, wir reden jetzt 70.000 Leute, das komplett mit Mehrweggeschirr operiert. Das fällt vielen Leuten gar nicht so auf oder vielleicht sogar negativ, weil der Pfand irgendwie die Getränkepreise erstmal anhebt. Aber uns gibt es halt wirklich nur Mehrweg. Du kannst ja überlegen, was da alles eingespart wird. Vor allen Dingen aber, das ermutigt mich, das auch hier nochmal zu erzählen, weil natürlich viele Eventveranstalter auch zu uns kommen, das sehen und sagen, ach guck mal hier, ich habe jetzt ja auch ein 10.000, 20.000, 100.000 Mann Event, die machen das ja hier so und so. Das ist ja inspirierend oder das ist ja vielleicht ganz hilfreich. So, das erklären wir auch anderen, zeigen das halt. Wir sehen halt insofern, ja, wir haben dich wahrscheinlich noch nicht erreicht, weil wir es auch nicht so laut sagen. Aber wenn du jetzt da durchläufst und dann feststellst, okay, Mehrweg. Wenn du dir anschauen würdest, wir haben eine Webseite, wo ein Vollzeitkollege.
Aber lass mich mal kurz reingehen irgendwie, weil du machst das jetzt an dem Event fest. Das will ich eigentlich gar nicht, weil das ungerecht ist, weil das nicht geht irgendwie. Und da verstehe ich deine Position auch total. Aber ihr könntet ja jetzt zum Beispiel, also wie jede andere Firma auch, jetzt wir reden nur miteinander, deswegen projiziere ich das jetzt mal auf euch. Ihr könntet ja zum Beispiel einen Wandertag machen, wo ihr Müll sammelt, einfach in der Stadt und einfach irgendwie oder in der Hospiz irgendwie helft. Irgendwie, es gibt ja tausend Möglichkeiten, wo man sich sozial engagieren kann und Arbeitszeit, die du spenden könntest, noch nicht mal sehr viel Geld, aber geben könntest ins Gemeinwohl. Und damit noch Teambuilding schaffst, weil ja das, glaube ich, insgesamt von den Mitarbeitern honoriert werden würde. Also so eine Denkmodelle meine ich
eher. Machen wir auch. Also das sind Sachen, die finden statt. Genau. Also jetzt wir von Baumpflanzaktionen bis zu Flüchtlingslageraufbauaktionen bis am Ende ein Impfzentrum, das war natürlich auch bezahlt, klar, aber das hat natürlich auch sehr, sehr viel Purpose gehabt für die Zeit oder in der damaligen Phase. Also das findet statt und da suchen wir uns unsere Themen aus. Du kannst natürlich nicht alles machen. Das ist auch, wenn man dann solche Sachen macht, dann werden wir auch sehr häufig angesprochen und dann gibt es auch Leute, die beobachten, welche Firmen sind denn da irgendwie aktiv und dann ist mehr, als man überhaupt mit einem laufenden Geschäft vereinen kann. Und es ist natürlich, fällt natürlich auch leichter in guten Jahren als in schlechten, aber das sind Themen, die bei uns total präsent sind.
Genau, also wie gesagt, null Vorwurf, sondern immer nur eine Sache der Kommunikation auch, was gibt man raus, ich verstehe das ja total, aber ich glaube, da kann man unglaublich viel machen, was den Mitarbeitern auch Bock machen könnte, die noch nicht mal teuer sein können, die aber was an die Gesellschaft zurückgeben.
Absolut,
und
absolut.
Also das Problem ist auch nur, in die Richtung zu denken.
Was mich da auch irgendwie so ein bisschen immer frage, ich meine, logischerweise vielleicht frage ich mich das, weil ich in Marketing und in Kommunikationswelt irgendwie groß geworden bin, wie kommuniziert man das jetzt? Ne? Also geht man jetzt hin und wir sind ja generell als Firma in der Rolle, sichtbar zu sein, logischerweise. Ne? Mhm. Wir machen halt Medienprodukte, Inhalte und haben da unsere Reichweite hart erarbeitet. Füttern wir die jetzt damit und zeigen so nach draußen, guck mal, wie wir uns hier engagieren? Oder macht man das einfach eher intern und geht davon aus, dass das ist dann der Beitrag, der auch jetzt nicht irgendwie laut kommuniziert werden muss, sondern die Leute, die das intern, die verstehen das schon und die beobachten das ja auch. Und auch da gibt es schon Posts, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, wo ich dann ganz stolz war, dass wir jetzt mit der Firma irgendwie Bäume pflanzen gehen. Und dann gibt es Momente, wo ich denke, irgendwie fühlt sich das komisch an, jetzt hier groß an die große Glocke zu hängen, was wir jetzt hier machen. Aber ich muss auch zugeben, wir haben in diesem Jahr, jetzt im laufenden Jahr, wir reden jetzt ja 24, auch an verschiedenen Stellen, wir hatten ja alle über Konjunktur gesprochen, uns sozusagen das Wachstum konsolidieren müssen. Oder auf Deutsch gesagt, wir mussten 25, 30 Leute auslaufen lassen oder entlassen. Mhm. Dann ist auch da wieder die Frage, ist dann der richtige Moment, irgendwo sich zu engagieren und gleichzeitig 30 Leute zu entlassen. Also da auch, du musst da es ist wahnsinnig schwer, die richtige Balance zu finden, glaube ich, aus den Handlungen, dann auch der Kommunikation dessen. Aber also die Themen, die du da ansprichst, also die umgeben mich, sagen wir es mal so.
Ja, sehr schön zu hören. Wie gesagt, ich habe auch keine Lösung dafür. Du hast mich ja durch die OMR 23 auch nur auf den Weg geschickt, faktisch, ohne es zu wissen. Aber ich muss sagen, dass es mich wirklich im Leben bereichert. Ich mag halt die Leute nicht, die so nach Perfektion schreien, sondern wir sind alle auf dem Weg. Du hast es gerade beschrieben. Ich bin froh, wenn die Leute sich alle auf den Weg machen und einfach die Leute Bock darauf haben. Und ich meine, du hast eine große Reichweite, wenn du authentisch und ehrlich und nachvollziehbar, glaubwürdig kommunizieren könntest, dass ihr euch bemüht, das ist doch cool. Dann machen doch vielleicht andere mit, wie mit Solarpanels aufs Dach legen irgendwie. Da machen ja auch unglaublich viele mit, weil sie verstanden haben, ey, ist sinnvoll, anstatt zu sagen, okay, ich ziehe mich jetzt zurück oder poste es nicht, weil man denkt, das ist irgendwie Greenwashing oder so. Ja. Man muss halt ernst meinen und das nehme ich dir halt ab, dass wenn du was machst, dass du das auch ernst meinst.
Absolut, also das ist auch ein Wert, den ich mir gerne halten möchte und ich glaube, der ist bislang, fühle mich da wohl, kann mich einigermaßen im Spiegel angucken, aber ja, das ist ein Struggle und du weißt es auch, irgendwie in der Marketingwelt zu arbeiten und zu leben, manchmal kommt man da an so Crossroads oder so Momente, wo es einfach auch nicht so einfach alles sich zusammenfügt, weil man denkt, okay, das ist jetzt hier so der Weg zu dem Wachstum, man sieht ihn vor sich und fragt sich dann trotzdem, wo geht's denn jetzt hier lang? Und ich würde häufig lieber so einen dritten Weg gehen, als entweder rechts oder links. Das ist also also für mich auch, obwohl ich jetzt irgendwie das schon eine Weile mache, angekommen oder eine ganz große Sicherheit hat man gar nicht. Man muss bei vielen Fragen wieder neu nach Sicherheit suchen und ich, ja.
Das ist zumindest also ja schön zu wissen, dass es dir auch immer noch so geht, wo viele Leute ja sagen, du bist jetzt der Superstar. Aber nein, man muss sich immer wieder neu orientieren, auch in der Welt, in der du dir jetzt lebst.
Also ich glaube, als ich jetzt irgendwie, wann war das? Vor einer Weile hast du einen längeren LinkedIn-Post verfasst, irgendwie auch irgendwie zum Thema OMR. Ja, das sind dann auch Sachen, die ich mir dann schon auch durchaus zu Herzen nehme. Also ich mache manchmal bewusst auch LinkedIn ein paar Tage nicht auf, weil ich denke, okay, da gibt es dann halt auch sehr viele Ratschläge, die ich nicht brauche oder die jetzt auch irgendwie irgendwie vielleicht nicht so von internem Wissen verfügen. Aber klar, aber dann habe ich dein Ding gesehen und kenne ich jetzt eine Weile und guck mir das, und du kennst uns vor allen Dingen jetzt auch schon extrem gut über viele Jahre, dann liest man das und denkt sich, ja, okay, was macht man jetzt draus? Ne? Also das ist, so ist es einfach.
Genau, das ist aber auch nie ein Vorwurf, weil Vorwurf bringt überhaupt gar nichts, sondern irgendwie müssen wir uns ja alle gemeinsam auf den Weg machen. Und so probiere ich auch, mein Mindset so zu switchen, dass das immer sehr offen ist. Und ey, ich bin doch, sitze doch selbst im Glashaus. Ist doch nicht so, dass ich jetzt rausrufen könnte, ich bin jetzt hier der schärfste Rettich auf dem Feld. Bin ich überhaupt nicht, sondern ich bin nur auf dem Weg und das ist cool. Und wenn man Leute mitnehmen kann, dann ist das mehr mein Purpose, den ich mir so selbst auf die Fahne geschrieben habe.
Also schätze ich sehr, aber finde ich eine super Einstellung.
Philipp, Mann, 1:09, ja, ich glaube, wir könnten noch viel weiter quatschen, aber erstmal herzlichen Absolut. Dank dafür, dass du da Rede und Antwort gegeben hast. Mir hat es wirklich persönlich weitergeholfen. Für mich ist ja Podcast nicht so ein Reichweiten-Ding, sondern eher so eine Sache auch der Selbstfindung, muss ich sagen, und ein Fortbildungsmedium, wo andere dann vielleicht noch zuhören, wenn es interessant ist. Und mir hast du ein paar Wissenslücken geschlossen. Dafür bin ich sehr dankbar. Danke dir, mein Lieber.
Danke dir. Danke dir für auch all die Unterstützung und den Support über die ganzen Jahre. Ich weiß es wirklich, es wirkt immer nur so, wir sehen uns immer so kurz und teilweise beim Festival, aber ich weiß, irgendwann ist der Moment, dann sehe ich dich in der ersten oder zweiten Reihe irgendwo sitzen, nach all den Jahren. Und ja, dieses Begleiten, das, ich habe es ja gerade auch beschrieben für die Firma, ne? Mitarbeiter zu haben über viele Jahre hat für mich einen Wert, hat für mich irgendwie eine Lebensqualität und auch sozusagen Begleiter im Berufsleben, wir kennen uns jetzt nicht eng persönlich, aber ich schon lange und haben irgendwie ein paar Gemeinsamkeiten in der Vita und das ist auch irgendwie hoffentlich ein paar Jahre so zu erleben, ja, würde mich sehr freuen. Und
es ist verrückt, dass man so einen Draht hat, obwohl man eigentlich nichts miteinander zu tun hat, aber trotzdem hätte ich immer das Gefühl, ich treffe dich irgendwo und könnte mit dir einfach weiter labern, als ob wir 2011 uns das letzte Mal gesehen haben.
So wird man gemeinsam alt irgendwie auch und hat so eine Generation und das hat ja auch einen Wert. Und ich vor kurzem, ich weiß nicht, also ich hatte mal einen Nachruf geschrieben, auf jemanden, den kennst du auch, den Ron Hillmann. Mhm. Da habe ich auch so gesagt, Mensch, so diese Szene, in der wir so groß geworden sind, ja, die wird jetzt zusammen alt. Ja? Also manche gehen andere Wege und der Ron war auch schon immer ein ungewöhnlicher Typ, aber ja, ich hänge da so ein bisschen an den Menschen, denen man mal begegnet ist. Also auch wenn es dann welche sind, die man nicht so gut kennt wie den Ron, aber mir war es dann auch ein Bedürfnis, da nochmal zu schreiben, weil das war auch jemand, ein typischer Vertreter unserer Szene eigentlich.
Genau. Okay, mein Lieber, dann danke ich dir für deine Zeit und hab noch einen schönen Schwitztag irgendwie. Bei uns ist zumindest unglaublich heiß.
Absolut. Hier in Hamburg genauso, mein
Lieber. In diesem Sinne, ciao.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.